Also herzlich willkommen auf der Privacy Week. Darf ich nur die Regie bitten, den Beamer einzuschalten oder das Bild zu übertragen? Ja, also das ist der Titel meines Vortrags heute. Und ich möchte mich auch ganz kurz vorstellen. Ich bin ehrenamtlicher Mitarbeiter auch von Epicenter Works, der ehemalige Arbeitskreis Vorratsdaten, der AK Vorrat, der sich im Zuge der Vorratsdatenspeicherung gegründet hat. Wir haben uns letztes Jahr umbenannt und setzen uns für eine Stärkung der Bürgerrechte im Digitalen ein. Also die meisten von euch kennen natürlich unseren Verein und unsere Arbeit. Ich lade euch herzlich ein, uns zu unterstützen und uns und unsere Website auch mal anzusehen. Hauptberuflich bin ich Rechtsanwaltsanwärter bei der Kanzlei Scheucher. Der Ewald Scheucher ist der Gründer des AK Vorrats. Wir beschäftigen uns auch in der Kanzlei sehr viel mit Datenschutz und mit Bürgerrechten und brauchen aber natürlich auch unsere unseren wirtschaftlichen Hintergrund, um auch diese Pro Bono Arbeit leisten zu können. Wir sind ein spendenfinanzierter Verein, Epicenter Works, und ich möchte mich auch gleich an dieser Stelle wirklich wieder bei allen ehrenamtlichen Mitarbeitern bedanken, die diese Arbeit auch möglich machen. Kurz vorab, ich möchte noch was dazu zu dieser letzten Frage sagen, ob eben der Kauf von Sicherheitslücken legal oder illegal ist. Ich weiß nicht, ob die Dame noch im Publikum ist, ja, ich sehe sie hier hinten. Das große Problem, das ich hier sehe, ist, wenn ein Staat Sicherheitslücken einkauft, fördert er einen Schwarzmarkt oder zumindest einen grauen Markt, weil wir wissen, durch die Ausnutzung von Sicherheitslücken in Schadsoftware wird Schaden angerichtet. Sei es jetzt wie bei WannaCry, wenn Krankenhäuser lahmgelegt werden, wo es wirklich zu Personenschäden kommen kann, über die Ransomware, wo es wirklich zu massiven Vermögensschäden kommt. Das heißt, wenn ich solche Systeme unterstütze, von staatlicher Seite mit Steuergeldern, stärke ich natürlich diesen Markt, und das ist natürlich ein Riesenproblem und ist einfach abzulehnen. So, jetzt kommen wir gleich in medias res. Worum geht es heute eigentlich? Aus berechtigten Gründen verwenden verschiedenste Menschen Verschlüsselungstechnologien. Das sind Aktivisten, das sind Journalisten in repressiven Regimen, das sind Leute aus der Wirtschaft, die ihre Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse schützen wollen, das sind einfach Private, die nicht wollen, dass ihre Kommunikation öffentlich wird oder dass wer anderer mithört oder reinschaut. Das sind alles ganz berechtigte Gründe. Aber natürlich ist es auch klar, dass solche Technologien auch von Kriminellen, auch seien es jetzt Terroristen, oder eben organisierte Kriminalität, dass das ein Thema ist und dass diese Menschen eben solche Technologien auch verwenden. Und natürlich wollen die Ermittlungsbehörden Kommunikation überwachen, um einfach ihren Job zu tun, um ermitteln zu können, um die Möglichkeit haben, ihre Arbeit zu machen. Und was haben wir jetzt für Möglichkeiten? Also entweder wir bauen Backdoors in Hard- und Software ein. Das ist natürlich ein Riesenproblem, das ist der datenschutzrechtliche und informationstechnische Super-GAU in Wirklichkeit, weil, wie der René auch gesagt hat vorher, dann können wir uns auf überhaupt nichts mehr verlassen, und es wäre ein massiver Schaden für die Wirtschaft, vielleicht würde sie sogar zusammenbrechen. Also man kann sich's nicht eigentlich gar nicht, oder man will sich's gar nicht vorstellen. Eine andere Möglichkeit ist, um auf verschlüsselte Technologie zuzugreifen, ist die Zusammenarbeit mit den Anbietern, zum Beispiel von Skype. Ja. Das Problem ist hier aber, wenn ich eine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung habe, so wie bei WhatsApp oder Signal, dann bringt mir das auch nichts. Ja, also das ist auch keine wirkliche Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist eben, staatliche Spionagesoftware einzusetzen, eben um vor oder nach einer allfälligen Ver- oder Entschlüsselung eben auf die Daten zugreifen zu können. Und gibt es noch andere Möglichkeiten? Da machen sich wirklich viele Leute Gedanken, vor allem eben auch auf EU-Ebene, der Ministerrat und die Kommission im Besonderen. Eine wichtige und große Rolle spielt auch Europol und da das EC3, das European Cybercrime Center. Und es ist so, es gab jetzt im Oktober zwei Papiere des Ministerrats, also Innen- und Justizminister, und der Kommission, wo sie sich bekannt haben keine Backdoors in Hard- oder Software einbauen zu wollen. Das ist der jetzige Stand. Das ist auf jeden Fall zu begrüßen. Und man hat sich auch dazu bekannt, Verschlüsselungstechnologien per se nicht zu schwächen. Man will natürlich die Ressourcen zum Brechen verschlüsselter Kommunikation vergrößern und auch besser koordinieren. Man möchte, also in der Kommission spricht man davon, ein Netzwerk von Kompetenzzentren zu bauen, die die nationalen Ermittlungsbehörden auch unterstützen. Und ein Ansatz ist eben derzeit von der EU-Kommission, die Entschlüsselung von Daten durch IT-Forensiker zu stärken. Also viele von uns verwenden Passwörter, die nicht sehr sicher sind, die sehr kurz sind, die leicht knackbar sind. Das ist ein Ansatz, das wird sich natürlich auch ändern, aber man möchte eben auch in Rechenpower investieren, eben um Brute-Force-Attacken zu fahren, um an Passwörter heranzukommen. Und natürlich wollen alle auch ein höheres Budget für Europol. Das wird wohl auch passieren. Das ist quasi auf Schiene. Und man muss dazu aber auch sagen, Europol und vor allem EC3 massiert seit Ende letzten Jahres massiv. Also das bezieht sich auch auf den Bereich der Vorratsdatenspeicherung, aber eben auch auf den Einsatz von Technologien, die Verschlüsselung brechen können. So, ganz kurz. Wir konzentrieren uns heute eben auf den Begriff staatliche Spionagesoftware. Und es ist auch völlig egal, wie man sie nennt. Staatstrojaner, Bundestrojaner, Government, Malware, Spyware, staatliche Spionagesoftware. Es ist ein großes Thema und von vielen Politikern wird uns gesagt, das ist die einzige Möglichkeit, um Terrorismus zu bekämpfen oder den Terroristen auf die Spur zu bekommen. Man hört immer wieder, Terroristen kommunizieren verschlüsselt und es sei denn so notwendig. Das stimmt nicht ganz, wie wir auch im vorigen Vortrag gehört haben. Teilweise verwenden Terroristen auch gar keine Verschlüsselung, teilweise kommunizieren sie offline. Persönlich ganz alt hergebracht, aber es ist natürlich das Argument der Politik, das wir immer hören. Und wir sind an einem Punkt angelangt, wo das Schlagwort Terrorismus und der Schutz vor Terrorismus quasi zur Blankovollmacht für die Überwachung aller Bürger geworden ist. Und das ist natürlich ein großes Problem. Und an dieser Stelle möchte ich auch Edward Snowden zitieren, der nämlich gesagt hat, Überwachung dient der Kontrolle. Und in weiterer Folge natürlich auch der Machtausübung. Das stimmt natürlich so. Es ging nämlich nie wirklich um Terrorismus. Es ging immer um Kontrolle. Nämlich eine überwachte Gesellschaft ist eine konforme Gesellschaft. Und das ist natürlich auch für Machteliten komfortabel, muss man sagen. Denken wir nur zurück an Biedermeier, wo sich quasi das gesamte Leben in den privaten Bereich zurückgezogen hat. Es hat sich keiner getraut, die Meinung zu sagen. Das war noch vor dem Recht auf freie Meinungsäußerung im Übrigen. Ja. Aber das Metternich'sche System war schon sehr bezeichnend und nach 1848 hat man auch geglaubt, dieses System zu überwinden. Und das hat sich dann auch niedergeschlagen, zum Beispiel in der ersten Strafprozessordnung dann in Österreich, wo zum Beispiel geheime Ermittlungsmaßnahmen wirklich verpönt waren. Diese geheimen, verdeckten Ermittlungsmaßnahmen sind so nach und nach eigentlich erst seit den 1970er Jahren wieder in die Strafprozessordnung hineingeschrieben worden und erleben vor allem seit 2001 natürlich einen Höhenflug. Die Regierungen stehen natürlich jetzt vor einem Dilemma. Also einerseits gibt es das legitime Ziel der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit. Wenn man sich die Europäische Menschenrechtskonvention ansieht, haben wir auch verschiedene Grundrechte, die meisten stehen aber unter Gesetzesvorbehalt. Was heißt das? Ein Grundrecht, zum Beispiel das Grundrecht auf Achtung der Privatsphäre, Achtung oder das Grundrecht auf Datenschutz, geben dem Bürger einen Schutzbereich. Das heißt, in diesem Schutzbereich bin ich frei vor staatlicher Kontrolle. Der Staat hat hier nichts zu suchen. Ich kann mein Leben führen, wie ich möchte und meine Person verwirklichen. Und ein Gesetzesvorbehalt heißt eben, dass in bestimmten Fällen eben in diesen Schutzbereich eingegriffen werden darf. Und dafür brauche ich aber legitime Ziele. Die sind dann auch ganz genau aufgezählt, zum Beispiel in der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und das wären solche Ziele. Auf der anderen Seite haben die Regierungen natürlich die Pflicht, auch kritische, insbesondere kritische Infrastruktur, IT-Infrastruktur zu schützen. Und wir haben jetzt vorher auch gehört, dieses Dilemma, wenn ich eine staatliche Spionagesoftware betreibe, muss ich eben kritische Sicherheitslücken ausnutzen. Und da gibt es natürlich eine Diskrepanz, die auch meiner Meinung nach nicht auflösbar ist, weil wir haben in Österreich zum Beispiel auch die Verpflichtung, die Netzwerk- und Informationssicherheitsrichtlinie der EU umzusetzen, und zwar mit dem österreichischen Cybersicherheitsgesetz, wo die Behörden verpflichtet sind, eben diese Infrastrukturen zu schützen. Und auf der einen Seite muss ich sie schützen und auf der anderen Seite muss ich aber dann, wenn ich so eine Spionagesoftware betreiben möchte, die kritischen Sicherheitslücken ausnutzen und darf die Hersteller nicht davon verständigen. Also ein Widerspruch, der nicht auflösbar ist. Und insbesondere soll ja in Österreich der sogenannte Bundestrojaner vom Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung operativ betrieben werden, und gleichzeitig soll aber das BVT, das ist die Abkürzung, operative NIS-Behörde sein. Also da hat man nicht wirklich weitergedacht, und ich habe auch einmal auf einer öffentlichen Veranstaltung den Direktor des BVT, den Peter Griedling, gefragt, und er hatte auch keine Antwort dazu. Und sie werden so auch diese Antwort auch schuldig bleiben. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich das Sicherheitsbedürfnis der Gesellschaft. Dieses Sicherheitsbedürfnis ist aber eigentlich immer eine gefühlte Sicherheit. Also man hat schon in unseren Medien gehört, oft jetzt den Begriff subjektive Sicherheit. Die Leute fühlen sich unsicher aufgrund der Medienberichte. Und natürlich ist es auch so ein Zusammenspiel. Und ich würde fast sagen, es ist eine gegenseitige Instrumentalisierung von Politik und Medien. Die Leute sind interessiert an Nachrichten, die spektakulär sind. Da müssen wir uns alle auch selber ein bisschen bei der Nase nehmen. Wenn ein Terroranschlag passiert oder wenn ein Verbrechen passiert, hört man ja auch in letzter Zeit oft gleich einmal diesen, wird das gleich mit einem Terrorhintergrund in Verbindung gebracht. Und die Politik muss natürlich auch darauf reagieren. Und das ist eben so ein Zusammenspiel, das vielleicht gar nicht bewusst ist, aber es wird gegenseitig hoch aufgepauscht. Das heißt, die Medien berichten sehr viel über Terrorismus. Jedes Verbrechen hat sofort einen terroristischen Hintergrund. Auf der anderen Seite muss die Politik so tun, als würde sie das ernst nehmen. Sie muss zeigen, dass sie nicht unter Kontrollverlust steht. Sie muss Stärke zeigen. Und deswegen sehen wir in vielen europäischen Ländern, nach jedem Terroranschlag oder nach jedem Verbrechen kommt sofort der Ruf nach neuen Überwachungsgesetzen, obwohl überhaupt nicht einmal geschaut wird, sind diese Täter überhaupt bekannt gewesen? Wusste man eigentlich über diese Tätigkeiten vielleicht? Und da hat nämlich der Sascha Lobo, ein Datenschutzaktivist und Journalist vom Spiegel, eine sehr schöne Grafik jetzt einmal veröffentlicht Mitte dieses Jahres, wo er sich angesehen hat, welche von diesen identifizierten Attentätern der letzten Anschläge der letzten Jahre in Europa waren denn eigentlich Behörden bekannt. Und wie man hier sieht, es waren einmal alle Behörden bekannt, es waren alle gewaltaffin, die meisten haben Islamistenkontakte gehabt, das aber mit bestehenden Überwachungsmethoden natürlich. Aber trotzdem ist nach jedem dieser Anschläge sofort der Ruf gekommen, wir brauchen mehr Überwachung und neue Ermittlungsmaßnahmen. Schauen wir ganz kurz auch über die Grenze. Das hat auch der René Pfeiffer ganz kurz schon angeschnitten. Verschiedene Länder setzen so eine Spionagesoftware bereits ein. Also wir haben sie im Bundeskriminalamtgesetz in Deutschland, das übrigens auch wieder bekämpft wird vom deutschen Höchstgericht, vom Bundesverfassungsgericht. Da möchte ich jetzt dann gar nicht drauf eingehen, weil wir haben eher nur begrenzte Zeit. Wir haben in Italien das sogenannte Orlando-Gesetz nach dem Minister Orlando, der das Ganze auf Schiene gebracht hat. Das sind aber in Italien sind weder die Ermittlungsbehörden noch die Datenschützer, Bürgerrechtler, andere Parlamentarier wirklich glücklich, weil in Italien gibt es jetzt derzeit die Möglichkeit, eben auf Mikrofone zugreifen zu können, eben von Computern, von Smartphones, von Devices. Und eigentlich ist keiner wirklich glücklich. Und in England haben wir natürlich diese IP-Bill, die Investigatory Powers Bill, die höchst problematisch ist, wo der René auch schon einiges dazu gesagt hat. Wichtig ist nur, finde ich, zu sagen, man muss nicht immer nur auf die Nachbarländer schauen, ja? Weil zum Beispiel von unserem Innenminister Sobotka kommt immer wieder die Forderung, auch, na, wir brauchen doch diese Spionagesoftware denn unbedingt, weil es machen ja auch alle anderen. Das ist aber ein denkbar schlechtes Argument. Ja? Nur weil die anderen etwas Schlechtes machen und Grund- und Freiheitsrechte verletzen, heißt das nicht, dass wir nicht eine eigene Lösung oder andere Ansätze in Österreich haben könnten. Und da könnte Österreich durchaus als mit gutem Beispiel auch vorangehen. Ich erinnere jetzt zum Beispiel auch an die Diskussion um eine Nachfolgeregelung der Vorratsdatenspeicherung, ja, die auch im Teil des Sicherheitspakets war. Also ihr habt ja auch jetzt schon im Laufe der Woche über das Sicherheitspaket gehört, dass eben gerade noch verhindert werden konnte in dieser Legislaturperiode. Aber da gab es eben auch eine Regelung im Telekommunikationsgesetz, wo der Zugriff auf Vorratsdaten geregelt war. Das war wirklich logistisch auch sehr schlecht geregelt, aber da haben wir dann auch vorgeschlagen, da könnte man schon eine Regelung bauen, die grundrechtskonform ist und die weniger problematisch ist als die vorherige Regelung. Und da könnte Österreich wirklich Vorreiter sein. Schauen wir jetzt nochmal ganz kurz nach Österreich, eben jetzt wirklich im Hinblick auf die staatliche Spionagesoftware. Diese Diskussion ist schon etwas älter. 2008 hat es bereits unter der Justizministerin Maria Berger eine interministerielle Arbeitsgruppe gegeben, die Experten zusammengeholt hat und sich einmal angeschaut hat, können wir so eine Spionagesoftware überhaupt aufgrund der österreichischen Gesetze andenken und einsetzen. Und diese Arbeitsgruppe wurde geleitet vom Professor Funk, Bernd Christian Funk, ein sehr bekannter österreichischer Verfassungsrechtler der Uni Wien. Und da ist man zu dem Schluss gekommen, also so eine Spionagesoftware ist nach derzeitiger oder damaliger rechtlicher Lage nicht möglich, weil sie nicht rechtmäßig wäre. Und damals hat man auch eben schon unterschieden zwischen diesen zwei Begriffen, und das ist sehr wichtig, zwischen Online-Durchsuchung und Online-Überwachung und im Speziellen hier die sogenannte Quellen-TKÜ, Quellen-Telekommunikationsüberwachung. Online-Durchsuchung heißt, ich habe Zugriff auf das gesamte System, also auf sämtliche Daten, die auf einem Computersystem, eben Tablet, Smartphone, Computer, Laptop, was auch immer, ist, und die Quellen-TKÜ, die sich wirklich auf die Überwachung von übermittelten Nachrichten beschränkt. Und das jetzige Konzept oder auch das Konzept, das letztes Jahr präsentiert wurde von unserem Justizministerium, hat sich eben auf die sogenannte Quellen-TKÜ bezogen. Und 2016 gab es eben den ersten Entwurf vom Justizminister Brandstätter, der durchaus problematisch war, den wir auch als AK-Vorrat damals noch schwer bekämpft haben. Und wir konnten es aber verhindern, weil sehr, sehr, sehr viele Menschen und Institutionen, also von den Anwälten bis zu der Richtervereinigung, auch bis zur Datenschutzbehörde, verschiedenste Stakeholder, eben auch aus der Zivilgesellschaft, haben massive Bedenken angemeldet. Und Minister Brandstätter hat damals, 2016, auch diesen Entwurf zurückgezogen. Und jetzt innerhalb eines Jahres oder weniger als eines Jahres kam dann mit der Vorlage des Sicherheitspakets, das wir Überwachungspaket natürlich nennen, kam dann die neue Version. Und es wurde sogar noch schlimmer. Das haben wir zwar befürchtet, wollten es aber selbst nicht glauben. Noch ganz kurz ein Blick zurück aufs Jahr 2016. Wir wussten damals das war im März 2016, dass dieser Entwurf in der Schublade des Justizministeriums gelegen hat, weil ein Journalist auch diesen Text geleakt hat. Und von Oktober 2015 bis März 2016 wurde dieser Text auch nicht verändert. und nach den, ein paar Tage nach den Anschlägen in Brüssel eben als Begutachtungsentwurf eingebracht. Also Begutachtungsentwurf heißt, das wird ins parlamentarische Begutachtungsverfahren eingebracht, dann kommt es vielleicht zur Regierungsvorlage, dann kommt es vielleicht zur Gesetzwerdung nach Beschlussfassung im Plenum. Man hat damals diesen Bundestrojaner unter Umständen oder die Notwendigkeit der Einführung dieses Bundestrojaners da begründet, damit, dass Terroristen doch über das PlayStation-Network kommuniziert hätten und man deswegen auch auf solche Geräte zugreifen müsste eben oder auf die Daten, die darüber über diese Netzwerke gespielt werden. Es wurde nur schon Monate vorher nachgewiesen, dass das Ganze eine Zeitungsente war und man hat sich ja auch im Justizministerium nicht darum bemüht, diesen Berichten nachzugehen. Das war halt etwas peinlich fürs BMJ, aber da sieht man eben auch, wie dort gearbeitet wird und das ist zu kritisieren, ganz einfach. 2016 war so, und jetzt kommen wir ein bisschen in den rechtlichen Teil und ich hoffe, ihr bleibt bei mir. Ich versuche es nicht zu sehr jetzt auch in die Tiefe zu gehen. Der Anwendungsbereich, das heißt, wann darf diese Software auch eingesetzt werden, war dem großen Lauschangriff nachgebaut. Das heißt, also der große Lauschangriff ist die optische und akustische Überwachung von Personen. Und da gibt es eben gewisse Voraussetzungen, wann ich diesen Lauschangriff auch einsetzen darf oder eben den Bundestrojaner einsetzen darf. Und das ist eben bei besonders schweren Straftaten, also Straftaten, die mit mehr als 10 Jahre Freiheitsstrafe bedroht sind, das ist natürlich Mord etc., aber auch die terroristischen Straftaten, da gibt es einen eigenen kleinen Katalog im Strafgesetzbuch auch. Und Voraussetzung war natürlich immer auch ein dringender Tatverdacht. Und man hatte zwar auch Safeguards damals eingebaut, wie zum Beispiel eben eine staatsanwaltschaftliche Anordnung aufgrund einer richterlichen Genehmigung, aber dieses Problem haben wir übrigens auch heute noch. Das ist eine sogenannte Stampilienbewilligung. Zuständig ist der Haft- und Rechtsschutzrichter. Und die Staatsanwaltschaft stellt diesen Antrag und in den meisten Fällen unterschreiben die Haft- und Rechtsschutzrichter quasi ohne große Überprüfung. Also nicht alles so natürlich, ich habe das selbst auch in meiner Gerichtspraxis gesehen. Also es gibt Leute, also Haft- und Rechtsschutzrichter, die sich das sehr genau anschauen und überprüfen, aber in den meisten Fällen ist es eine bloße Unterschrift und ein Stempel kommt drauf und die Maßnahme ist bewilligt. Unsere Forderung war auch immer, bei besonders sensiblen Ermittlungsmethoden, die stark in Grund- und Freiheitsrechte eingreifen, braucht man einfach einen Dreier-Senat. Den gab es auch, glaube ich, bis 2008, wurde dann aber abgeschafft, weil eine Entscheidung im Kollegium ist immer eine qualitativere Entscheidung, weil auch diskutiert wird über die Notwendigkeit der Ermittlungsmaßnahme. Es gab damals eben auch schon technische Bedenken, die sind auch heute nach wie vor aufrecht, und zwar, wie gesagt, es geht immer jetzt vom Konzept her um die Quellen-TKÜ, also um die Überwachung von übermittelten Nachrichten und Informationen. Aber um diesen Bundestrojaner, diese Software betreiben zu können, muss ich zwangsläufig auch eine Online-Durchsuchung machen. Das sagen uns alle unsere Techniker, dass es einfach nicht möglich ist, diese Bereiche zu trennen. Und ein Problem, das 2016 schon bestanden hat und nach wie vor im jetzigen Entwurf drinnen ist, ist, dass die Protokollierung unzureichend ist. Das hat auch der René ganz kurz vorher schon angeschnitten, aber vor allem geht es auch um die Verwertbarkeit von Beweisen. Da gibt es zwar eine Regelung drinnen, aber es ist zum Beispiel überhaupt nicht geregelt, was passiert, wenn die Behörde zum Beispiel Daten auf dem Computersystem ablegt, aufspielt und so mit Beweise platzieren will. Also all diese Fragen wurden überhaupt nicht angesprochen. Und natürlich ist auch klar, dass man jetzt solche, das muss sehr detailliert geregelt werden. Das kann jetzt auch nicht im Gesetz selbst stehen. Dafür gibt es aber die Möglichkeit einer sogenannten Durchführungsverordnung. Und in dieser Durchführungsverordnung kann ich dann wirklich ganz genau technisch runterdeklinieren, wie diese Software zu funktionieren hat. Und das ist natürlich, oder nicht natürlich, das ist einfach nicht passiert, weil man es einfach ignoriert hat. Und es hat schon letztes Jahr der Albert Steinhauser im Innenausschuss eben nach diesen technischen Überlegungen gefragt. Und wie ihr seht, die Antwort damals, es gibt keine technischen Überlegungen. Also erst wenn das Gesetz beschlossen ist, überlegt man das. Und das hat sich eben auch nicht geändert zum jetzigen Entwurf aus 2017. 2017 ist es dann so gekommen, wie wir eben befürchtet haben, wie ich schon ganz kurz angeschnitten habe. Der Anwendungsbereich wurde sogar noch vergrößert. Also vorher hatten wir eben diesen Anwendungsbereich des großen Lauschangriffs und jetzt haben wir plötzlich drinnen nämlich, also nicht nur, also der Bundestrojaner darf nicht nur eingesetzt werden zur Aufklärung terroristischer Straftaten oder bei Entführung oder bei Zustimmung des Inhabers der technischen Einrichtung, sondern er darf eingesetzt werden zur Aufklärung aller Straftaten, die in die Zuständigkeit des Landesgerichts als Schöffen- oder Geschworenengerichts fallen. Und da haben wir jetzt aber auch solche Delikte drinnen wie schwerer Diebstahl, den minderschweren Raub, verschiedene Wirtschaftsdelikte wie die Untreue oder die betrügerische Grieder. Das sind natürlich keine Kavaliersdelikte, das sind aber zum Teil Vergehen drinnen. Und im StGB unterscheidet man eben zwischen Verbrechen und Vergehen. Verbrechen sind Taten, die mit mehr als 3 Jahre Freiheitsstrafe bedroht sind und vorsätzlich begangen werden. Alles andere sind Vergehen. Das heißt, das hat nichts mit schwerster Kriminalität, das hat nichts mit Terrorismus, das hat nichts mit organisierter Kriminalität zu tun. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und das sehen wir leider sehr oft, dass Ermittlungsmaßnahmen, Überwachungsmaßnahmen eingeführt werden, eben mit der Argumentation, ich brauche das, um schwerste Straftaten aufzuklären, um schwerste Straftaten zu verhindern. Und dann wird das aber so stückchenweise aufgemacht und ganz plötzlich kann ich diese wirklich eingriffsintensiven Maßnahmen, und das sind schwere Grundrechtseingriffe, da komme ich auch gleich nachher noch dazu, eben für ganz andere, für minderschwere Delikte eben einzusetzen. Nach dem jetzigen Entwurf, der im Übrigen wahrscheinlich wieder so und wenig unverändert aufs Tapet kommen wird in der nächsten Regierung, darf ich eben diese Software auf Computersysteme eines dringend Tatverdächtigen aufspielen. Aber ich darf es auch aufspielen, wenn ein dringend Tatverdächtiger dieses Computersystem voraussichtlich benutzen oder mit ihm eine Verbindung herstellen wird. Und da habe ich jetzt eben das Problem, dass ich den Anwendungsbereich irrsinnig weit aufmache. Also man stelle sich vor, ein 17-Jähriger hat vielleicht vom Islamischen Staat gehört, hat diese Videos gesehen, findet das toll, möchte vielleicht, interessiert sich dafür, überlegt vielleicht sogar wirklich da irgendwas zu tun. Irgendjemand in seiner Schulklasse bekommt das mit und plötzlich ist dieser 17-Jährige am Radar der Ermittlungsbehörden. Das heißt, nach dem Gesetzeswortlaut könnte jetzt das BVT sämtliche seiner Freunde, sämtliche Smartphones seiner Freunde genauso überwachen. Und das ist natürlich eine Vergrößerung des Anwendungsbereichs, der wirklich gefährlich ist. Weil dann trifft es nämlich nicht nur wirklich Verdächtige, sondern uns alle. Oder man stelle sich einfach vor, er benutzt ein Tablet oder einen Computer in seinem Haushalt, in dem er lebt. Ja? Und diese Computer und Smartphones oder Tablets werden eben auch von seinen Familienmitgliedern benutzt. All deren Daten und all deren Gedankeninhalte unterliegen plötzlich einer Überwachung. Und da sieht man eben das große Problem. Auch wenn uns die Politik immer sagt, naja, man will ja nur also wirklich Terrorverdächtige verfolgen, haben wir aber nach dem Gesetzeswortlaut das Problem, dass einfach der Anwendungsbereich viel zu groß ist. Nach wie vor brauchen wir natürlich eine Anordnung der Staatsanwaltschaft und eine richterliche Genehmigung. Nur wie gesagt, also bei so eingriffsintensiven Maßnahmen bin ich schon der Meinung, dass wir auf jeden Fall zumindest einen Dreier-Senat, einen Richtersenat bräuchten, der diese Ermittlungsmaßnahme auch genehmigt. Die Protokollierungsbestimmungen sind nach wie vor eben unzureichend. Wir haben auch keine technischen, organisatorischen Maßnahmen im Gesetzestext drinnen, um eben einen wirklichen Schutz vor Missbrauch sicherzustellen. Eben, das habe ich schon eben genannt. Wir haben keine Regelung, was ist, wenn Daten aufgespielt werden und die wirklich in einem Gerichtsverfahren zum Beispiel dann zu einer Verurteilung führen. Ja. Also all das ist nicht geregelt und all diese Dinge verstoßen auch gegen das grundrechtliche Determinierungsgebot, das nichts anderes bedeutet, also ein eingriffsintensives Gesetz, das eben potenziell schon in Grundrechte eingreift und verletzen kann, muss sehr, sehr genau geregelt sein, weil der Normunterworfene muss die Möglichkeit haben, sein Verhalten auch oder auch die Folgen dieser Ermittlungsmaßnahme vorauszusehen. Und an vielen Stellen hinkt dieses Gesetz eben, weil es eben dem grundrechtlichen Determinierungsgebot nicht gerecht wird. Und warum ist das jetzt so? Ich spreche immer so von einem schweren Eingriff in die Grund- und Freiheitsrechte. Wir wissen heute, wie wir alle mit unseren eigenen Geräten umgehen. Wir kommunizieren nicht nur, also Kommunikation im Sinne von einer wirklichen Übertragung von Gedanken an andere Personen, an andere Menschen, sondern wir laden Bilder hoch, wir laden Videos hoch, man klickt auf ein Facebook-Posting, man setzt den sogenannten Like ab. Das sind alles Informationen, die sehr viel über uns aussagen. Dazu haben wir auch schon eben in dieser Woche hier auf der Privacy Week gehört. Aber all das beschreibt uns. All diese Vorgänge geben ein Bild von unserer Person ab. Und wenn ich jetzt eben auf so ein Computersystem zugreifen kann, geht das wirklich in den Kernbereich privater Lebensgestaltung hinein. Und das ist ein wirklich sehr, sehr schwerer Grundrechtseingriff. Und was ich hier aufgelistet habe, ist einfach nichts anderes auch als die ganz normale Grundrechtsprüfung. Man muss sich nämlich immer fragen, bei solchen Ermittlungsmethoden oder diesen Maßnahmen, sind sie überhaupt geeignet, das Ziel eben Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit zum Beispiel zu erreichen? Oder gibt es vielleicht auch gelindere Mittel, das ist die sogenannte Erforderlichkeit. Wenn nämlich ein gelinderes Mittel, das nicht so eingriffsintensiv ist, genauso zum Ziel führt, dann würde schon diese Prüfung hier aufhören und es wäre schon eine Verletzung des Grundrechts. Und wie gesagt, das grundrechtliche Determinierungsgebot ist in diesen Gesetzesentwürfen sowohl letztes Jahr als dieses Jahr auch definitiv nicht beachtet worden. Dann gibt es eben noch diese allgemeinen Sicherheitsbedenken, die wir eh auch schon jetzt im vorigen Vortrag angeschnitten haben. Der Staat muss natürlich eben das Interesse daran haben, diese Sicherheitslücken offen zu halten. Und das ist natürlich nicht vereinbar mit den Pflichten des Staates, vor allem die sich auch aus der Umsetzung der NIS-Richtlinie ergeben. Und das ist ein Widerspruch, der sich meiner Meinung nach so nicht auflösen lässt. Und gibt es jetzt überhaupt einen Unterschied zwischen der Überwachung von Telefonaten oder von SMS und der Überwachung von Kommunikation, die über WhatsApp läuft? Weil zum Beispiel, vielleicht erinnert ihr euch, der Justizminister Brandstätter, in dessen Ressort eben der Bundestrojaner fällt, weil das eine Ermittlungsmaßnahme eben nach der Strafprozessordnung ist, hat sich dann oft hingestellt und hat gesagt, ja, da ist mein Smartphone und wieso darf ich das eine Knopfball überwachen, SMS, und wieso darf ich das andere Knopfball nicht überwachen, ja? Da sieht man aber auch, dass er das gesamte Konzept nicht verstanden hat, eben, weil wenn ich Telefongespräche, SMS überwache, geht das über die Schnittstelle bei den Telekom-Unternehmen. Jeder von uns weiß auch aus vielen Filmen seit Ewigkeiten, dass es relativ wahrscheinlich ist, dass Telefongespräche auch überwacht werden, dass es gemacht wird, dass es möglich ist, dass es technisch sehr einfach ist und auch, dass die Voraussetzungen da nicht allzu hoch sind, muss man sagen. Das heißt, man rechnet ja fast schon damit. Wenn ich aber auf der anderen Seite eben Zugriff auf ein Computersystem habe, wo alle meine Gedanken, mein gesamtes Leben abgebildet ist, ist das natürlich ein ganz anderer Eingriff. Und dieses Konzept hat auch weder der Innenminister noch der Justizminister wirklich verstanden. Aber so ist es nun mal. Und man muss sich wirklich fragen, ob wir schon im Bereich der Gedankenpolizei sind. Weil wie gesagt, wenn ich jetzt so viele Kontaktpersonen auch überwachen kann nach diesem Gesetzeswortlaut, müssen wir uns alle fragen, was macht das mit uns? Trauen wir uns überhaupt noch kommunizieren? Trauen wir uns unsere Meinung sagen? Das ist natürlich wirklich sehr, sehr bedenklich. Und der deutsche Bundesverfassungsgerichtshof hat sogar ein eigenes Computergrundrecht in seiner Judikatur geschaffen, das der österreichische Verfassungsgerichtshof quasi noch nicht so ausformuliert hat, aber wo ich mir ganz sicher bin, dass er das genauso sieht, nämlich das ist das Grundrecht auf die Integrität informationstechnischer Systeme. Und dass dieser Einsatz von Spionagesoftware ist natürlich ein massiver Eingriff in dieses Grundrecht und nicht nur auf das Grundrecht auf Datenschutz oder Achtung der Privatsphäre. Haben wir jetzt Lösungen, also Alternativen zum Einsatz staatlicher Spionagesoftware? Meiner Meinung nach gibt es die schon. Also einerseits brauchen wir, vor allem wenn es jetzt um Ermittlungen im Terrorismusbereich brauchen wir definitiv besser ausgebildete Beamten, vor allem die verschiedenen Sprachen können. Ja. Wir brauchen eine Deradikalisierung und vor allem in den Gefängnissen. Also es wird immer als Ermittlungserfolg dann gewertet, natürlich auch, ja, wenn wieder irgendwelche Dschihadisten eingesperrt werden. Und man weiß aber, und das weiß auch die Bundesregierung, dass der beste Nährboden für weitere Radikalisierung die Gefängnisse sind. Und man hat sich dazu schon bekannt, auch da etwas zu tun und dagegen vorzugehen, aber da muss man einfach ansetzen. Eine andere Möglichkeit wäre, wenn ich jetzt schon nach diesem Gesetzestext eben auch einen dringenden Tatverdacht brauche, habe ich auf jeden Fall sogar schon vorher die Möglichkeit, Geräte, Kommunikationsgeräte, Smartphones, Computersysteme eben sicherzustellen und auch zu beschlagnahmen. Und aus Beweiszwecken darf ich diese Geräte dann auch verwerten oder darf die Daten, die auf diesen Geräten verwerten. Natürlich kann es sein, dass diese Geräte auch wieder verschlüsselt sind und dieser Datenzugriff kann teilweise unmöglich sein, kann aber auch möglich sein, kann aber auch sehr kostspielig sein. Aber ich bin der Meinung, dass wir uns als Gesellschaft das auch leisten müssen, bevor wir eben eine Spionagesoftware eben oder eine Ermittlungsmaßnahme, wie ich sie gerade beschrieben habe, eben einführen, die uns wirklich alle betrifft und vor allem die Sicherheit der IT-Infrastruktur massiv negativ beeinflusst, da muss uns das einfach wert sein. Und dass eben auch diesen Datenzugriff dann auch vielleicht über private Unternehmen oder über Europol EC3 eben insofern zu ermöglichen, dass eben mit viel Rechenpower dann auch Passworte geknackt werden können. Und ganz zum Schluss möchte ich nochmal das sagen, was ich sehr oft wiederhole. Datenschutz ist eben eine Maßnahme zum Schutz der Privatsphäre. Das dürfen wir nie vergessen. Und Datenschutz, Privatsphäre und Meinungsfreiheit sind notwendige Voraussetzungen für eine funktionierende Demokratie. Und auch deswegen dieser hochtrabende Titel, staatliche Spionagesoftware, Gefahr für den Rechtsstaat. Ich sehe das insofern schon auch so, weil man muss auch immer das Zusammenspiel dieser ganzen Ermittlungsmaßnahmen und Überwachungsmaßnahmen sehen. Und als Gesamtes können sie eine Gesellschaft sehr wohl negativ beeinflussen, weil all diese Maßnahmen unterminieren stückchenweise eben Demokratie und Rechtsstaat und bereiten den Boden für totalitäre Systeme. Und wir sehen, was derzeit in Ungarn passiert, wir sehen, was teilweise in Polen passiert. Das ist nicht unproblematisch. Und auch wir in Österreich sind vor diesen Tendenzen definitiv nicht gefeit. Und eines unserer Projekte im Verein, damals eben begonnen als AKFORA, dann als Epicenter Works, ist das Projekt HEAT, das ist das Handbuch zur Evaluation der Antiterrorgesetze. Das ist auch frei im Internet abrufbar. Und wir haben uns Gedanken gemacht über die Überwachungsgesamtrechnung. Das heißt, das ist ein Projekt, das interdisziplinär ist. Also da haben Techniker, Juristen, Sozialwissenschaftler zusammengearbeitet. Und wir haben uns einfach mal angeschaut, wie ist die derzeit die rechtliche Lage in Österreich? Was sind so die technischen Möglichkeiten für Ermittlungsmaßnahmen? Und ist es überhaupt notwendig, neue Ermittlungsmaßnahmen einzuführen? Sind die bestehenden nicht schon ausreichend? Und diese Idee der Überwachungsgesamtrechnung kommt auch aus Deutschland, vom deutschen Bundesverfassungsgericht, das in einer Entscheidung aus 2008 gesagt hat, eben der Spielraum des Gesetzgebers kann aufgrund der Zahl der Überwachungsgesetze eben enger werden. Und ich lade euch ein, natürlich ein bisschen auch hineinzublättern, auch das zu verbreiten. Und natürlich ist ein laufendes Projekt und wir werden da auch weiter dran arbeiten. Wollen wir jetzt einen Bundestrojaner? Nein, wir wollen ganz definitiv keinen Bundestrojaner. Wir wollen insbesondere keine überbordende Überwachungsgesetzgebung. Wir brauchen auch keine Gesetze mit polizeistaatlichen Tendenzen. Und ich möchte wirklich noch einmal sagen, das wiederhole ich auch sehr oft, wir leben in einer Zeit, wo nach jedem Terroranschlag der Ruf nach neuen Überwachungsmaßnahmen, Ermittlungsmethoden laut wird und viele nationale Gesetzgeber reagieren auch sehr schnell darauf. Und in Österreich ist es halt auch einmal so, dass oder wie in allen europäischen Demokratien es der Fall ist, der Gesetzgeber ist in erster Linie dazu verantwortlich, grundrechtskonforme Gesetze zu erlassen. Das ist auch seine Pflicht. Und der Verfassungsgerichtshof kann natürlich immer nur das letzte Mittel sein. Und wir sehen aber eine Tendenz in ganz Europa, wo eben nicht grundrechtskonforme Gesetze erlassen werden. Und man geht dann immer zu den Verfassungsgerichtshöfen, zu den Verfassungsgerichten und hat natürlich dann ist natürlich immer im Hintertreffen, hinkt dem immer hinterher. Das sind oft jahrelange Verfahren. Und das muss man einfach auch vom Gesetzgeber einfordern, eben dass er mal grundrechtskonforme Gesetze erlässt. Und in der letzten Zeit, vor allem in Österreich, haben wir gesehen, dass das nicht der Fall ist. Was könnt ihr jetzt alle tun? Nehmt auch Kontakt zu Politikern auf. Wir leben immer noch in einer repräsentativen Demokratie. Die Abgeordneten zum Nationalrat, zu den Landtagen, das sind unsere Vertreter. Und je mehr Leute Kontakt mit ihnen aufnehmen, da bin ich überzeugt davon, je mehr man darüber spricht, desto mehr wird das Ganze auch Thema. Also man darf auch als Bürger nicht vergessen, dass man eine Stimme hat, auch wenn sie manchmal vielleicht nicht so leicht gehört wird. Aber wir haben definitiv die Möglichkeit, hier auch Stimmung zu machen. Man kann Leserbriefe an Medien schreiben, man kann Social Media verwenden, man kann mit Bekannten, Familien, Freunden auch diskutieren. Wir sollten wirklich über Überwachung und die gesellschaftlichen Implikationen reden. Redet auch über den Chilling-Effekt. Also ihr werdet alle schon im Freundes- und Bekanntenkreis eben gehört haben, dass manche vielleicht gesagt haben, naja, das traue ich mich jetzt auf Facebook nicht zu schreiben, ja, vielleicht kriege ich da vielleicht irgendein Problem. Ja, das ist dieser sogenannte Chilling-Effekt. Das ist so eine schleichende Einschränkung eben auch der Meinungsfreiheit. Ja. Macht euch Gedanken darüber, was ist gefühlte Sicherheit? Was ist, wenn wir keine Medien konsumieren? Haben wir dann mehr Angst oder weniger Angst? Ja? Man sollte einfach auch alle Menschen immer zum Nachdenken anregen. Eine andere Möglichkeit ist, ihr kennt diese unsägliche ich habe doch nichts zu verbergen Doktrin. Ja? Wenn euch das jemand sagt, ich habe nichts zu befürchten, weil ich auch nichts zu verbergen habe und so, dann müsst ihr denen auch wirklich sagen, da hast du schon mal darüber nachgedacht, ja, weil diese Doktrin ist einfach falsch, ja. Es geht bei den Grundrechten überhaupt nicht darum, ja, ob ich etwas zu verbergen habe oder nicht, das ist völlig irrelevant, ja. Grundrechte geben uns einen Schutzbereich, wo wir eben frei vor staatlicher Kontrolle und staatlichem Zugriff sind und wenn der Staat eingreift in ein Grundrecht, dann muss er das rechtfertigen. Er hat auch die Rechtfertigungslast. Deswegen ist diese Doktrin völlig sinnlos. Ja. Was wir alle machen können, ist natürlich Verschlüsselungstechnologien verwenden. Je mehr Leute von uns das verwenden, desto normaler wird es und desto weniger verdächtig ist man vielleicht, wenn das auch immer ein schlechtes Argument daherkommt. Aber wir können auf jeden Fall was tun. Und was wir als Zivilgesellschaft tun können, auch als Bürger, das hat man eben auch gesehen bei der Vorratsdatenspeicherung, eben das war eine Initiative eben aus der, das waren normale Bürger, das waren der Ewald Scheucher und der Christoph Tscholl, die das in Österreich auf Schiene gebracht haben und es hat zum Fall der EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung geführt. Ja. Man hat gesehen, was der Max Schrems als damals noch Student erreicht hat mit seiner Entscheidung vom EuGH zur Safe Harbor Regelung der EU-Kommission mit den Amerikanern. Also man kann durchaus machen etwas als normaler Bürger. Und beim Staatsschutzgesetz, beim polizeilichen Staatsschutzgesetz, und damit komme ich jetzt wirklich zum Schluss, hat man es auch gesehen, wir haben das massiv bekämpft im Jahr 2015. Das ist eben ein Gesetz, das dem Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung sehr viele Ermittlungsmaßnahmen an die Hand gibt. Und wenn der AK-Vorrat, das traue ich mich auch zu sagen, wenn der AK-Vorrat nicht so massiv dagegen gearbeitet hätte, wäre das vielleicht schon als Regierungsvorlage beschlossen worden. Es gab dann zwei gesamtändernde Abänderungsanträge. Das heißt, wenn man viel arbeitet und viel redet und viel diskutiert, auch mit Politikern, mit Medien, mit allen Menschen, dann kann man vielleicht noch ein bisschen etwas beeinflussen. Im Übrigen, das polizeiliche Staatsschutzgesetz wird dieses Jahr entschieden. Also wir sind schon sehr gespannt. Wir haben es ja vor den Verfassungsgerichtshof gebracht und der Präsident Holzinger hat gesagt, es wird definitiv eine Entscheidung noch im Dezember, in der Dezember-Session, Anfang, Mitte Dezember geben. Und zum Schluss möchte ich noch sagen, wir sind am Weg zu einer überwachten Gesellschaft. Das muss uns allen klar sein. Dieser Zug fährt, der ist auf Schiene, was wir machen können mit viel Diskussionen und Bürgerrechtsaktivitäten ist, dass wir vielleicht den Zug ein bisschen verlangsamen können. Vielleicht können wir noch einige Weichen stellen, aber das muss uns natürlich allen bewusst sein. Und nichtsdestotrotz ist jetzt Geheimdienst Schluss. Vielen Dank.
Vielen Dank, Alexander Czadilek von Epicenter Works. Wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen. Und ich sehe schon, da wachsen die Hände in die Höhe. Sehr gut.
Ja, danke Alex für deinen Vortrag. Du hast am Schluss darauf hingewiesen, wir sind am Weg zur überwachten Gesellschaft. Ich möchte es anhand eines Beispiels auch aus deinem Vortrag vielleicht erläutern. Du hast dieses Beispiel gebracht mit dem pubertierenden 17-Jährigen, der sich nicht ordentlich zu benehmen weiß. Ein Fall, in dem er unter normalen Bedingungen Sozialmaßnahmen, erzieherische Maßnahmen setzt. Der Gesetzesvorschlag sieht aber vor, dass nachdem er unter Verdacht steht, sein Computer oder seine Systeme überwacht werden können und die Systeme, mit denen er zufälligerweise, möglicherweise oder wahrscheinlicherweise kommunizieren wird. Mhm. Wenn man das weiter ausbreitet, stellt man fest, es sind alle Geräte, alle Systeme der Familie. Das ist aber auch das System der Schule, in der er ist. Das heißt, die komplette Schule kann überwacht werden. Und wenn er sein Mailkonto bei A1 oder GMX hat, in der Definition, wie es im Gesetzesvorschlag drinnen steht, auch das gesamte System von A1 oder GMX. Und für mich stellt sich heute die Frage, ist es Absicht, Schlamperei oder Dummheit, aber jedenfalls in dieser Art und Weise absolut ein Wahnsinn.
Okay, na vielen Dank für deine Einschätzung da auch, Herbert. Man muss schon davon ausgehen, auch dass viel einfach Schlamperei ist, weil sich das Ministerium da nicht viele weitere Gedanken gemacht hat. Ja. Ich möchte jetzt dem Ministerium das nicht unbedingt unterstellen. Aber wir sehen natürlich eine ganz klare Tendenz. Ja. Und ich möchte noch ein bisschen jetzt ausholen fast ja, und ein bisschen auf die jetzige politische Situation eingehen, ja. Obwohl ich natürlich darauf bestehe, dass Epicenter äquidistant ist zu allen Parteien. Wir sprechen auch mit allen Parteien. Aber es wird jetzt sehr spannend, eben, was die FPÖ in dieser neuen Regierung mit Sebastian Kurz macht. Wie man jetzt aus dem Kurier gestern, vorgestern oder so gehört hat, ist das durchaus schon ein Streitthema jetzt in den Koalitionsverhandlungen. Und wir können es ja alle fast nicht glauben, die FPÖ sind im Thema Grund- und Freiheitsrechte und Bürgerrechte ein Verbündeter geworden. Die Drittelbeschwerde haben nämlich die Abgeordneten der Grünen und der FPÖ unterschrieben, die dann eben den AK-Vorrat beauftragt haben, den Schriftsatz zu schreiben an den Verfassungsgerichtshof. Und auch jetzt Leute wie Heimbuchner, Rosenkranz und auch Strache haben immer wieder jetzt betont, wie wichtig die Einhaltung der Bürger- und Freiheitsrechte ist. Und man muss die FPÖ wirklich jetzt beim Wort nehmen und das sehr genau beobachten, ob sie das auch durchziehen in den neuen Koalitionsverhandlungen oder ob sie umfallen. Und das ist natürlich eine ganz spannende Frage. Von der ÖVP-Seite weiß ich, dass letzten Jahrzehnten die ÖVP immer dafür gestanden ist, die Überwachungsmaßnahmen am schärfsten aufzubauen. Und da steckt sicher Kalkül dahinter, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, Herbert.
Nur noch fragen, was mir in diesem Kontext, das vorhin erwähnt, dass die Politiker natürlich immer wieder in letzter Zeit ganz Europa Entscheidungen treffen, die eigentlich verfassungswidrig sind, die menschenrechtswidrig sind. Und was mir da immer wieder einfällt, wir sind in einer Demokratie und eigentlich haben wir natürlich Ämter besetzt mit bestimmten Rollenbeschreibungen, was sie zu tun haben. Und wie du auch erwähnt hast, ist es ja ihre Pflicht, Gesetze so zu erlassen, dass sie auch grundrechtskonform sind. Gibt es denn tatsächlich keine Maßnahmen? Ich stelle mir immer vor, wenn jemand ganz offensichtlich, was vorher schon absehbar war, weil er auch gewarnt wurde, weil es Statements dazu gab zu den Entwürfen, wenn jemand offensichtlich trotzdem etwas beschließt, müsste doch das ganze Gremium, das das beschlossen hatte, entlassen werden aus seiner Rolle, weil es nicht seiner Pflicht nachgekommen ist. Gibt es nicht irgendwelche Maßnahmen in dieser Hinsicht, die man tatsächlich auch instrumentalisieren könnte in einer Demokratie?
Ja, ich muss nur gerade so lächeln, weil das ist genau ein Punkt, den wir, das ist ein Punkt, den wir jetzt auch in dem Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof zum polizeilichen Staatsschutz ansprechen. Wir haben im Juni 2016, ein paar Tage vor Inkrafttreten dieses Gesetzes, am 1. Juli 2016 ist es in Kraft getreten, haben wir den Schriftsatz eingebracht. Und dann haben wir uns überlegt, eigentlich haben wir schon noch viele gute Argumente und wir haben dann quasi als Fleißaufgabe eben der Ewald Scheucher, der Christoph Joel und ich noch einen ergänzenden Schriftsatz geschrieben. Und da argumentieren wir das genauso, dass eben es unveräußerliche Rechte der Menschen gibt und ich gewisse, also wie gesagt, wir sind in einer repräsentativen Demokratie und wir haben eben argumentiert, dass gewisse Rechte gar nicht übertragen werden können aufs Parlament. Das ist eine sehr neue Ansatzweise gewesen. Wir wissen, der Verfassungsgerichtshof ist in der Tradition des Rechtspositivismus auch, also es war eine sehr spannende Sache und wir werden jetzt im Dezember sehen, was er dazu sagt auch. Ja. Aber das ist genau dieser Punkt dann. Ja.
Okay, dann vielen herzlichen Dank, Alexander Czadilek.
Danke, viel Spaß noch auf der Privacy Week.